Vor allem fällt mir gleich ein, dass das für mich die bedingungslose Liebe sowas ist wie ein Pleonasmus. Dass die zwei Begriffe, die eigentlich das gleiche bedeuten, so wie ein weißer Schimmel.
Es ist natürlich was anderes, ob ich mit dem Menschen liebevoll umgehe oder seine Probleme mit nach Hause nehme.
Eigentlich ihre Mission ja darin liegt, der Welt zu dienen oder den Mitmenschen zu dienen. Das ist ja eigentlich die Aufgabe als Eltern schlechthin, das Dienen. Im Prinzip ist ja das nichts anderes als ein Schwanken zwischen Angst und Liebe.
Auf jeden Fall.
Weil ja für mich, und nicht nur für mich, sondern für viele, die Gegenpole, das Gegenstück zur Liebe ja nicht der Hass oder so ist, sondern die Angst.
Weil nur Beute, so haben die Ranger das betitelt, nur Beute rennt weg.
Das heißt, wenn ich einfach bei mir bleiben kann und mich nicht von meinen Gedanken und von meinen Ängsten immer entführen lasse in irgendein Fantasieland, wo alles so schlimm ist, sondern einfach die Realität annehmen kann, wie sie ist, dann wird sich das Leben, die Liebe offenbaren, ohne dass ich etwas dazu tun muss.
Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Hallöchen da draußen. Family der Flow, der Podcast heute mit einem ja, aktuellen, immer aktuellen Thema, genauso aber auch ein spannendes, Stück weit philosophisches Thema. Dem wollen wir uns nähern, natürlich mit einem Philosophen, ganz klar. Ihr kennt ihn alle schon, Wolfgang Neigenfind. Ich freue mich, dass du da wieder dabei bist. Hallöchen, wie geht's in Österreich?
Hallo, danke für die Einladung und ja, ich freue mich einfach hier zu sein.
Das ist prima. Bedingungslose Liebe. Ich bin vor allen Dingen aktuell wieder mal drauf gestoßen, weil ich ja letzte Woche das Gespräch mit dem Guido Bonau hatte. Und das für ihn die absolute Basis für sein, ja, ich sag mal ruhig Erziehung, für seinen Umgang mit den Kindern ist. Er hat sogar sehr, sehr schön formuliert und gesagt: Egal, was du machst, mein Kind, du schaffst es nicht, meine Liebe zu dir zu zerstören. Du
Wunderbar.
wirst immer von mir geliebt. Und das ist eine Mega-Basis, fand ich auch, hat mich richtig berührt. Vor allem wirklich in vielerlei Hinsicht, nicht nur in diesem Satz, sondern auch in vielen Beispielen, die er gebracht hat, total angenehm. Und ich weiß, dass viele Schwierigkeiten damit haben. Ich weiß, dass viele, das hatte ich auch letzte Woche erwähnt, direkt erst mit dem ersten Kind das Gefühl haben, jetzt weiß ich, was bedingungslose Liebe ist. Aber ich gehe mal ganz weit zurück. Jeder kennt bedingungslose Liebe, hat sie vielleicht ein Stück weit vergessen, weil genauso das Kind natürlich, jeder als Kind bedingungslos geliebt wurde. Im Normalfall, sage ich jetzt mal so. Und selbst wenn das Kind adoptiert ist, so als Beispiel, erfährt es nicht vielleicht von den leiblichen Eltern, aber trotzdem von Bezugspersonen. Das finde ich mega spannend. Und ich finde auch immer wieder schön, da wollen wir zum Ende hin hinkommen, etwas praktischer zu werden, den Leuten, wenn sie diese innere, ja, fast schon Leere haben, diese Bezug zur bedingungslosen Liebe nicht haben, zu schauen, wie geht's da wieder hin? Siehst du es genauso mit der beginnenden Leben, beginnende bedingungslose Liebe?
Ja, unbedingt. Vor allem fällt mir gleich ein, dass das für mich die bedingungslose Liebe sowas ist wie ein Pleonasmus. Dass die zwei Begriffe, die eigentlich das gleiche bedeuten, so wie ein weißer Schimmel. Ich denke, weil für mich die bedingungslose Liebe, also Liebe kann nur bedingungslos sein, sonst ist es für mich keine Liebe.
Ja, das hat Guido genauso auch gesagt. Ja, perfekt.
Also eigentlich ist es so ein Hinweis, der nicht notwendig ist, auf etwas hinzuweisen, weil und mittlerweile fühle ich mich viel mehr bestärkt, dass mein ganzer Tag eigentlich von dieser Liebe begleitet sein sollte. Vor allem auch in der Begegnung mit Menschen, die damit vielleicht gar nichts anfangen können. Aber auch wirklich im Beruf, dort, wo es heißt, professionell zu sein, nicht nur in der Familie, anderen zu begegnen, mit dieser Grundhaltung. Also für mich ist mittlerweile die Liebe sozusagen der Anspruch an mich selbst, mit dieser Haltung in die Welt zu gehen. und sie so gut wie möglich und so oft wie möglich auch zu zeigen.
Was sich dann, gehe ich mal von aus, in der Kommunikation und insgesamt in der Interaktion mit anderen Menschen widerschlägt, oder? Niederschlägt so.
Ja, natürlich, weil dann wird es ja interessant. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in der Familie sind, da ist es ja etwas, dass wir gewohnt sind, liebevoll zueinander zu sein und einander das auch zu sagen. Ich hab dich lieb. Im Deutschen unterscheiden wir ja zwischen, in der Familie sagen wir ja, ich hab dich lieb, und dann zum Partner sagen wir, ich liebe dich. Und dann aber, sobald wir die Wohnung verlassen, war es das dann. Ja? Dass wir eigentlich nie auf die Idee kommen, irgendwem anderen auch noch unsere Liebe zu erklären. Und das ist zum Beispiel etwas, was für mich interessant ist, weil ich habe dann auch einen amerikanischen Psychiater gelesen, mir fällt jetzt gerade nicht sein Name an, ist egal, der gesagt hat, er kann seine Arbeit nicht machen und seriös machen, wenn er nicht die Liebe hat zu seinen Klienten. Und das widerspricht ja eigentlich genau dem Anspruch, den oft die Therapeuten stellen, zu sagen, ich brauche diese Distanz.
Richtig.
Und da gibt es ja die Übertragung und die Gegenübertragung und so weiter, also die ganzen Abwehrmechanismen. Und man darf sich, man muss vorsichtig sein in der Beziehung zu seinen Klienten. Der aber genau sagt, ohne Liebe geht's nicht. Oder was ja auch eigentlich zwischen Lehrer und Schülern immer ganz klar war, es muss einen pädagogischen Eros geben. Und wenn du das heute laut sagst, dann klingt das so, als würdest du zur Pädophilie aufrufen. Dabei ist der pädagogische Eros nichts anderes als dieses nahe Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern, das liebevolles ist. Ja? Und das ist für mich etwas, das ich versuche wirklich jeden Tag zu leben, und mit Jugendlichen funktioniert das auch wirklich sehr gut.
Ja, auf jeden Fall, das glaube ich gerne. Und da muss ich gleich mehrere Sachen aufgreifen, dieses professionelle Distanz, wie du ja schon selber sagst, sei es in der Therapie, sei es auch in der Pflege zum Beispiel, so Krankenschwestern, Krankenpfleger und so, die da genauso irgendwo ab einem gewissen Punkt teilweise sagen, ich lasse das nicht mehr alles an mich ran. Es ist natürlich was anderes, ob ich mit dem Menschen liebevoll umgehe oder seine Probleme mit nach Hause nehme. Das ist natürlich ein großer Unterschied, weil da ist natürlich die Distanz auch angebracht, weil wenn ich alles mit nach Hause nehme, dann macht es mich ja irgendwie auch fertig. Aber vom Sinngemäßen Thema Spiegelneuronen, wenn ich den anderen besser verstehe oder auch selber in mich aufnehme, dann spiegelt das auch wieder ein bisschen mein Herangehen fast in allem wieder. Wenn ich etwas verstehe, kann ich besser damit umgehen. Mhm. Und in dem Moment, wenn es um Interaktion oder auch um Problematiken von meinem Gegenüber liegen oder darum geht, je mehr ich mich in den hineinversetzen kann, desto besser kann ich mit dem umgehen, dem auch helfen, wenn er mich um Hilfe bittet zum Beispiel. Und das ist ja auch mit meinen Klienten eine absolute, das ist genau das. Ich fange an, viele Fragen zu stellen. Und auch im Laufe des Zusammenarbeitens gibt es immer wieder Fragen. Es ist nicht so, dass ich permanent Ratschläge gebe. Im Gegenteil, heißt ja auch nicht umsonst, Ratschläge sind auch Schläge. Sondern wirklich immer wieder erfragen. Und das Wichtige daran ist ja, dass die Leute dann, so ist der Werdegang, so ist der Versuch, selber auf die Antworten kommen.
Mhm. Und das, was du angesprochen hast mit diesem, diese Dichotomie oder dieses, das Problem mit Mitgefühl und Mitleid sozusagen, ja. Dass du mitleidest mit einem, dass du sozusagen dein eigenes Leiden projizierst auf dein Gegenüber, ist natürlich eine ganz andere Sache, als wenn du empathisch sein kannst und das zutiefst Menschliche, die Seele, das Berührende, das Herzliche in deinem Gegenüber sehen kannst und sozusagen auch durch die Art und Weise, dass du das empfindest und mitfühlen kannst, dass du dann gleichzeitig aber auch die Stärke hast zu sagen, ich bin für dich da.
Ja, genau. Und aus diesem Mitgefühl beginnt ja auch schon mit dem Selbstmitgefühl, überhaupt mich selbst wahrzunehmen. Weil wenn ich mich selbst kaum wahrnehme, wie soll ich mein Gegenüber wahrnehmen? Da sind wir wieder in dem Übergang Selbstmitgefühl, Mitgefühl, Empathie. Ja, definitiv. Und da gibt ja die deutsche Sprache sehr, sehr viel her, auch wie du schon sagst, selbst oder überhaupt Mitgefühl, Mitleid. Für viele ist es das Gleiche. Und das eben eine große Gefahr. Zurück zur Basis, was ich gerade vorhin am Anfang sagte, zu deinem ersten dieser Therapeut, den du gesagt hast, der da gesagt hat, er braucht die Liebe, um überhaupt da helfen zu können. Ich finde spannend, wenn eben, das ist auch immer mein Ansatz, er sich selbst nicht lieben könnte, könnte er genauso wenig in die Liebe, wenn es auch, ich sage es mal, ganz professionelle Liebe ist da zu dem anderen und da hinein, um ihn hineinzufühlen. Und das ist und bleibt für mich in vielerlei Hinsicht die Basis. Und wenn ich eben als Mensch, zurück zum Thema bedingungslose Liebe, das eben nicht erfahren habe oder zumindest nur kurzzeitig, es geht ja relativ früh los, das Kind macht in die Windeln, ist soweit okay, jetzt macht es aber in die Windeln, wenn ich mitten unterwegs bin, passt nicht mehr. Warum jetzt? Mhm. Alleine das so auszusprechen, oh Mensch, warum denn gerade jetzt? Sind so Sachen, Schwingungen, die das Kind genauso aufnimmt. Und schon sind die ersten Bedingungen, in Anführungsstrichen, wenn auch nicht gewollt, reingeschubst. Und ich rede da definitiv aus Erfahrung, weil ich bei meinen Eltern, vor allem bei meinem Vater, die absolut bedingungslose Liebe nicht gehabt habe. Es war jetzt nicht dauerhaft immer an irgendwas geknüpft. Aber wenn es denn mal war und ich eine Leistung erbracht habe, er ist ja genauso wie ich ein Sportler gewesen, viel aktiv und so, und er dann gesehen hat, keine Ahnung, ich komme vom Fußball nach Hause und habe ein Spiel gewonnen und bin überschwänglich und habe selber viel dazu beigetragen. Das ist ja dann auch mal noch mehr wert in einem Team, wenn du sagst, ich habe viel gemacht, um das Team da auf Spur zu halten oder so. Dann war er schon voll bei mir und ich hatte das Gefühl, da ist eine viel nähere, ja, bessere Ebene, mehr Gefühl. Ich würde schon wirklich so weit gehen zu sagen, da war dann Liebe da. Mhm. Weil er eben auch schwierig natürlich als im Nachkriegszeit im zerstörten Berlin unterwegs gewesen. Also ist natürlich klar eine ganz andere Ebene. Aber er hatte eben auch nicht den Vater, der ihn eben das hätte geben können. Und da nochmal so zum Vergleich zu Guido von letzter Woche. Wir haben ähnliche Parallelen, also richtig krasse Parallelen. Sein Vater kennt seinen eigenen Vater auch nicht, also Guidos Opa, weil er eben genauso im Ostfront gefallen ist. Und der Vater hat sich das aber eben wirklich zur Analyse gemacht und gesagt, ich weiß nicht, wie es ist, weil ich keinen Vater hatte in meiner Kindheit und Jugend. Wie mache ich es, um es meinen Kindern gerecht zu werden? Und das, da ist die Herangehensweise eine ganz andere gewesen. Aus meiner Sicht eine bessere, aber das ist ja jetzt schon wieder interpretiert. Aber auf jeden Fall eine mit mehr Liebe als Basis.
Ja, ich glaube, was du meinst, ist natürlich, dass wir nur mit unserer eigenen Herzen in Berührung treten können. Es kann natürlich auch sein, dass dein Gegenüber dir die Liebe rauszieht sozusagen oder dich öffnet für deine eigene Liebe. Das, so gesehen kann es ja auch wirklich so sein, dass wir im Miteinander, so wie der Martin Buber sagt, am Du zu mich zu werden. Also dieses, dass wir im Miteinander wirklich entdecken, wie liebevoll wir sein können. Aber dass ich auf jeden Fall zustimmen würde, dass wir diese Berührung mit uns selbst brauchen und uns selbst als liebevoll erst erleben können, wenn wir diesen Berührungspunkt zu unserem eigenen Herzen haben. Mhm. Wenn wir uns selbst nicht als liebevoll annehmen können, dann wird es schwierig. Aber interessanterweise eben dann in gewissen Situationen tauchen wir dann doch in die Tiefe des Herzens. Und dann gibt es so kurze Momente, wo auch dein Vater oder andere Väter, die sonst sehr weit weg sind vom liebevollen Verhalten, auf einmal in der Liebe drin sind, weil ja jeder Mensch diese Liebe in sich trägt, auch wenn es oft nicht so scheint.
Definitiv.
Und für kurze Zeit dann diese Berührung vielleicht dann da ist. Und dann haben sie diesen Kontakt zu ihrer Liebe. Und dann können sie echt liebevoll sein und im anderen Moment schon wieder ganz genau das Gegenteil. Also das ist ja dann oft so, was auch für Kinder oder für andere Beziehungsmenschen, also Menschen in dieser Beziehung so schwierig ist, wenn eine Person so extreme Pole zeigt, wo man dann nicht weiß, woran man jetzt gerade ist.
Genau, und die Kinder haben eben auch weder die Erfahrung noch so den Bezug dazu, wenn dann eben in der einen Moment, in der einen Situation wirst du umarmt und dann, keine Ahnung, ein paar Minuten später wirst du angeschrien. Also ja, vielleicht habe ich, sage ich jetzt mal, was Blödes gemacht, aber den Vergleich, den Bezug zur Situation und zu dem, was ich gemacht habe und hier. Und ja, das ist definitiv. Also die Liebe ist von Anfang an da, sehe ich genauso. Und wenn dann eben der Bezug, ja, zu der, weil die, kennst ja selber, die Kinder machen es ja immer gerne zu ihrem eigenen. Ich bin jetzt der Blöde, ich bin jetzt nicht gut genug oder irgendwas. Wobei es in dem Moment einfach eine Situation ist und war. Aber das sehe ich auch bei Eltern, ist schwierig dann wirklich als Elternteil zu sagen, ey, dich habe ich lieb, aber die Situation war jetzt gerade nicht das, das mochte ich nicht.
Ja, das ist ja eine dynamische Geschichte, weil ja die Kinder sozusagen ihr Ego entwickeln müssen, ihre Identität. Das ist ihre Aufgabe. Sie können ja erst sich als Person begreifen, wenn sie wissen, wer sie sind sozusagen. Und das ist ein Reifungsprozess. Und ein wichtiger Prozess, der da stattfindet, ist die Identifikation mit den Bezugspersonen. Mhm. Und sich sozusagen über die Eltern als Person erst, also diesen Zugang zu finden zu der eigenen Person. Und da sind natürlich die Eltern die Rollenmodelle, über die man sich sozusagen diesen Zugang holt. Und dann ist es natürlich ganz selbstverständlich und natürlich, dass diese Kinder es alles auf sich beziehen, was die Eltern tun oder was sie sagen. Hm. Und die Eltern wiederum, die kämpfen schon mit diesem Polen, mit diesem Hin- und Her-Schwanken zwischen dem Ego und dem Selbstlosen, weil sie schon wissen, dass eigentlich ihre Mission ja darin liegt, der Welt zu dienen oder den Mitmenschen zu dienen. Das ist ja eigentlich die Aufgabe als Eltern schlechthin, das Dienen und eigentlich das Wesen der Liebe. Und die aber in diesen Polen immer wieder hin und her schwanken, weil ja, man könnte auch sagen, im Prinzip ist ja das nichts anderes als ein Schwanken zwischen Angst und Liebe.
Auf jeden Fall.
Weil ja für mich, und nicht nur für mich, sondern für viele, die Gegenpole, das Gegenstück zur Liebe ja nicht der Hass oder so ist, sondern die Angst. Und wenn man jetzt diese zwei Pole sieht, dass wir entweder in der Angst sind, also im Mangel der Angst oder in der Fülle der Liebe, dann schwanken wir es, alle Menschen schwanken zwischen diesen Polen und tauchen einmal wieder in die Liebe hinein und dann reißt uns wieder die Angst mit und dann haben wir Probleme sozusagen immer wieder durchgängig in der Liebe zu sein. Und die Kinder kriegen das natürlich ab, weil eine Stresssituation, die wir als Stress interpretieren, uns wieder in die Angst bringt. Und dann können wir nicht liebevoll sein. Du kannst nicht gleichzeitig im Stress sein und liebevoll sein. Definitiv, du kannst nicht genau in der Angst sein und liebevoll sein, weil die zwei, die passen nicht zusammen. Bist du aber liebevoll, hast du auch keine Angst. Und das ist das, was die Eltern immer wieder erfahren und auch die Kinder. Und gerade diese typischen Situationen, die ihr vielleicht da draußen auch hört, weil der Neffe meiner Partnerin ist gerade da zu Besuch und die verabschieden sich. Und diese Transitionsphasen, diese Übergangsphasen für Kinder, die nur im Moment leben, echt schwierig sind, weil sie nicht verstehen, warum wäre ich da jetzt rausgerissen und muss da jetzt in eine andere Situation hinein. Und die Eltern wissen das schon, dass das meistens so ist. Und dann baut sich der Stress schon auf, bevor diese Situation passiert, wie in der Früh aufzubrechen oder jetzt, die verabschieden sich gerade. Und er versteht wahrscheinlich jetzt gerade nicht, warum er jetzt einfach gehen soll.
Ja, genau.
Hat er sich beschwert, der Kleine. Und das ist genau dieses, wo dann auch die Eltern in diese Angstsituation kommen, weil man einen Stress empfindet und sagt, oh, das ist mir unangenehm. Aber im Prinzip ist ja die Angst nichts anderes, als immer im erstens einmal nicht mehr im Moment zu sein und zu sagen, ich bin auf einmal nicht mehr genug, weil ich den Ansprüchen nicht gerecht werde. Das ist mir jetzt im konkreten Problem, das die meisten Eltern dann haben, warum sie nicht ständig in der Liebe sein können, weil sie sich in der Angst verlieren, Ansprüchen nicht zu, also gerecht zu werden.
Sowohl Erwartungen von außen als auch die eigenen Erwartungen, die sie selbst an sich ja, setzen für das nach außen, wie wird es gesehen, wie werde ich wahrgenommen, aber genauso auch die Erwartungen, die sie auf die Kinder projizieren natürlich. wenn du jetzt mit Eltern so redest, werden die wahrscheinlich sagen, wieso denn? Nein, es geht doch nicht um Angst. Es geht darum, dass das Kind in dieser Gesellschaft klarkommt, dass das Kind in lebensfähig wird ja oftmals in solchen Sätzen gesagt. Und im Endeffekt ist es ein Thema, was wir immer wieder hatten. Die möchten auch, dass ihre Kinder funktionieren.
Mhm. Krass. Und das ist ja, Und das Witzige ist ja, was du vorher angesprochen hast mit den Spiegelneuronen, natürlich die Kinder spiegeln dann diese Ängste und das Ganze wird so eine Spirale, die sich immer schneller dreht.
Genau.
Und dann, deswegen kommt es meistens bei diesen Übergangsphasen oder bei diesem Wechsel von Situationen, vor allem mit Kleinkindern, weil das war jetzt ein Kleinkind da draußen, kommt es dann zu einer Eskalation meistens, die harmlos sein kann, wie das da, kann aber auch wirklich groß, eine Riesengeschichte sein, wo es dann zu Schreiereien kommt und zu Stress, also wo sowohl die Kinder als auch die Eltern die Nerven schmeißen.
Hm. Ja. Wenn man
heißt aber nicht, dass die Eltern nicht liebevolle Eltern sind, nur weil sie jetzt in der Angst drin sind.
Ja, definitiv, aber wenn wir gerade mal da schon bei sind, von Angst auf der einen Seite, Liebe zur anderen Seite, hättest du da jetzt ganz konkret einen Tipp, sowohl aus der eigenen Erfahrung als auch aus dem Professionellen heraus, wie kommt jemand, wenn er Richtung Angst unterwegs ist, wieder zurück?
Naja, mein spiritueller Ansatz und trotzdem praktischer Ansatz, weil ich ja sage, für mich ist Spiritualität nichts anderes, als dass ich das, was ich versuche, was wichtig ist für mich im Leben, einfach in jedem Moment umzusetzen. Deswegen ist ja Spiritualität eigentlich nichts Abgehobenes, sondern eigentlich das Praktischste überhaupt, weil es nichts anderes ist als das Leben.
Ja, ins Gefühl gehen auch.
Ja, und einfach das, was man tut, zu hinterfragen. Sozusagen so ähnlich wie die Philosophie. Ursprünglich war ja die Philosophie nichts anderes als die Lehre vom guten Leben, also war ja eigentlich eine spirituelle Geschichte. Wenn man daran denkt, dass die Angst ja nichts anderes ist, als den Moment zu verlieren, das Bewusstsein zu verlieren, im Moment zu sein, dann ist der Rat, den man immer wieder geben kann, sich vor allem dann darin zu üben, bewusst zu sein und im Moment zu sein, wenn es nicht stressig ist. So wie wenn jemand fragt, warum sollte ich meditieren? Die Meditation ist dafür da, diese 20 Minuten oder was auch immer, du sitzt 20 Minuten, damit der Rest des Tages gelassener läuft. Wie es dir in der Meditation geht, ist dabei nicht so wichtig, sondern die Meditation sorgt dafür, dass dein restlicher Tag anders läuft oder bewusster abläuft. Und genauso ist es, wenn du dich trainierst, im Moment zu bleiben, bei dir zu bleiben, achtsam zu sein, dich selbst zu beobachten und so weiter, einfach immer wieder versuchst, nicht abzudriften in deinen Gedanken, dann trainierst du dich genau für diesen Ernstfall. Das ist so wie bei allen Trainings. Man lernt gewisse Abläufe, man lernt gewisse Routinen, damit es dann, so wie zum Beispiel, wir haben jedes Jahr mindestens 2 oder 3 oder 4 Feueralarmübungen, manchmal angekündigt, manchmal nicht angekündigt. Und das läuft dann immer so ab, dass da geht der Feueralarm los, dann schaut man nochmal, okay, wo muss ich hin? Und das läuft sehr routiniert und gelangweilt ab, weil alle wissen, es ist eine Übung und das wird immer wieder gemacht, damit das, wenn es wirklich passiert, dass ein Ernstfall ist, dass alle sich denken, ja, da ist jetzt der Alarm, da schaue ich den und jeder geht gelassen raus. Und selbst wenn es wirklich einen Ernstfall gibt, dass die Leute eigentlich ruhig bleiben. Und dasselbe ist für Eltern, was man tun kann, ist dann, wenn es einem leicht fällt, wenn es einem gut geht, wenn man ausgeglichen ist, keinen Stress hat mit den Kindern, vielleicht zum Beispiel auch Zeit für sich alleine hat gerade, sich in dieser Achtsamkeit zu trainieren. Oder wenn es eine spielerische Situation ist mit den Kindern oder es gerade sehr entspannt ist mit den Kindern und da sich selbst zu beobachten und zu sagen, okay, wie bewusst kann ich jetzt sein? Habe ich jetzt mitbekommen? War ich jetzt doch nicht mit der Einkaufsliste beschäftigt? Oder wie mir letztes Mal eine Mutter berichtet hat, dann spielt sie mit den Kindern, auf einmal sieht sie da oben beim Kastel irgendwas, ah, das gehört aber geputzt und dann steht sie sogar auf und fängt an zu putzen. Und das macht sie gar nicht absichtlich oder sie ist keine schlechte Person deswegen, aber da sieht man, wie schnell das passieren kann, dass man das Bewusstsein verliert für den Moment und ganz woanders abdriftet. Weil man ja gerade bei den Eltern und das wissen, vor allem auch Mütter, und das soll jetzt wirklich eine Hochachtung sein, dass ja dann oft Mütter in so viele Rollen gleichzeitig schlüpfen müssen, dass sie einfach nicht mehr sagen können, ich kann das jetzt alles hintereinander machen, sondern da überlappt sich halt viel.
Genau.
Und dann passieren solche Sachen.
Da muss ich mal direkt reinspringen, bevor wir weiter Die Gefahr bei solchen Themen ist, wie leider wirklich bei Frauen häufiger zu sehen, dieses Mental Load. Bestimmt schon von gehört. Dieses ganze zu viel dann in das Ding geht oft dahin, dass die Frauen, wie gesagt, meistens sind es Frauen, weil sie ja doch irgendwie die Manager von zu Hause sind, dann irgendwie so nichts mehr abgeben können und lieber alles alleine machen. Und also ist wirklich ein größeres Thema, was ich auch noch thematisieren möchte, wollte ich nur gerade mal so noch einwerfen.
Ja. Und da werden sich jetzt wahrscheinlich auch manche Mütter denken, die das jetzt hören, na, das müssen wir jetzt von zwei Männern hören, die
Ja,
müssen uns
leider,
sagen.
leider. Es gibt natürlich auch Männer, bei denen Mental Load ja, die das praktisch für sich haben. Aber das Problem ist ja wirklich, gehen wir mal von dem Normalen los. Du bist ein alleinerziehender Vater, Mutter. Dann ist ja Mental Load fast schon was Gutes, weil du musst ja alles managen. Aber wenn dann, und bleiben wir mal bei dem Beispiel, ein Partner, eine Partnerin dazukommt und du immer noch nicht abgeben kannst, dann wird es zum Problem. Und gerade bei Partnerschaften, wo eben alle zu Hause leben, und jetzt so wie bei mir zum Beispiel zusammengekommen, Kinder gekriegt, also wirklich die klassische Form in Anführungsstrichen. Es gibt Situationen, wo ich es mir einfach mal rausnehme. Jetzt, ich sag mal, was habe ich jetzt für ein Beispiel? Keine Ahnung, ich räume jetzt die Spülmaschine ein oder aus. Das ist so, ist halt meine Technik, wenn am Ende alles sauber wird, ist doch gut gegangen, so nach dem Motto. Aber genau so, das ist jetzt nur ein blödes Beispiel natürlich, aber genau so geht es auch mit wichtigeren Themen und Themen, die eben auch emotionaler belastet sind oder ja, mehr da, der eine mehr, der andere weniger reinlegt. Und dann in der Achtsamkeit, und Achtsamkeit ist für mich nicht nur ausschließlich achte drauf, aber eben im Bewusstsein zu sein. Ich nehme wahr, was jetzt ist. Ich lasse mich drauf ein und natürlich am besten wäre es, ich genieße die Situation. Und wenn ich eben nicht in dieser Situation sein möchte, weil zum Beispiel ich bewege mich Richtung Angst, in welcher Situation auch immer, eben wieder sich bewusst machen, das ist jetzt so, wahrnehmen, wie fühle ich mich damit und genauso dann erstmal aus der emotionalen Sicht gesagt, versuchen, über die Sachlichkeit des Erkennens wieder etwas runterzukommen, in Anführungsstrichen. Das klingt auch wie aus dem Lehrbuch, ist aber schwierig umzusetzen, wenn ich in der Emotion bin, wenn ich mich Richtung Angst bewege, wenn ich gerade richtig Panik habe als Beispiel oder so, dann zu sagen, okay, es ist jetzt so, nimm es jetzt an, kennen wir alle, brauchen wir nicht drüber
Aber da
reden.
gibt es zwei Dinge, die mir dazu einfallen.
Ja,
Das erste
erzähl.
ist, Bewusstsein ist ein Selbstläufer. Das heißt, wenn du wirklich, solange du bewusst bist, kannst du keine Angst haben. Ich würde sogar so weit gehen, so ein bisschen in Richtung Eckhart Tolle, und ich sehe das auch so, dass sozusagen Bewusstsein im Prinzip nichts anderes ist, also das reine Bewusstsein nichts anderes ist als die Liebe. Ja? Wenn du wirklich total im Moment bist, bist du total liebevoll. Du kannst nicht anders als im Moment liebevoll zu sein. Und das ist ja das Faszinierende an der Geschichte. Und warum es auch wert ist, eben in einer gelassenen Situation das immer wieder zu trainieren, weil dann irgendwann bist du so gut, du wirst wie alles, das ist das Faszinierende an uns Menschen, dass wir alles trainieren können und dass du, wenn du deine Achtsamkeit, dein Bewusstsein trainierst immer wieder, dass du irgendwann es bemerkst, es fällt dir so leicht, so wie alle Tätigkeiten, die wir gelernt haben, vom Autofahren zum Radfahren und was weiß ich was, wo wir am Anfang gedacht haben, das geht doch nicht, das ist viel zu kompliziert und dann läuft es von alleine. Und der zweite Punkt ist der, natürlich, wie du sagst, es kann natürlich sein, dass die Angst dich überwältigt oder es passiert von außen etwas, eine Situation, mit der niemand rechnen konnte, das Kind stürzt oder was auch immer, ja, eine Gefahrensituation oder etwas Unvorhergesehenes, dann ist es so, dass man festgestellt hat, dass es circa 60 bis 90 Sekunden dauert, bis das Adrenalin durch den Körper gespült wird. Das heißt, es ist wichtig, dass du verstehst, dass wenn da jetzt dich diese Panik überwältigt oder es droht zu überwältigen, dass das jetzt einmal hormonell gesehen durch den Körper durchgespült wird und dass du dir eine Minute auf jeden Fall geben musst, ja, in der du jetzt nicht in Panik etwas tust, sagst oder die Nerven schmeißt, sondern versuchst, so ruhig wie möglich zu bleiben und diese Zeit sozusagen so bewusst wie möglich zu verbringen. Dieses berühmte bis 10 zählen und so weiter, es dauert halt ein bisschen länger, bis es wirklich durch ist. Ja? Aber ich glaube schon, die ersten 30 Sekunden sind wahrscheinlich die härtesten. Die durchzuhalten, ohne sofort zu reagieren im Affekt. Weil ich meine, wir kennen ja, dass alle im Affekt passieren wirklich schlimme Dinge, sogar Mord.
Allerdings,
wo, Ehepartner wirklich, und das immer beim, dass dieses ich liebe jemanden dazu führt, dass ich auf ihn einsteche oder sonst was im Affekt, weil ich mich so von meinen Gefühlen übermannt fühle. Also das ist ja das extreme Gegenteil davon. Aber wenn wir da durchkommen, durch diesen ersten Adrenalinschub, ohne dass wir jetzt gleich versuchen, eine Handlung zu setzen, dass wir da dann wieder zu uns schnell kommen können. Und eine Minute ist eigentlich, oder eineinhalb Minuten ist aufs Leben gesehen nicht so viel. Ja? Und das Trainieren, dass man dann wieder sich sammelt, das ist schon etwas, das man tun kann. Und wir alle wissen, je schwieriger die Situation und je mehr Panik eigentlich da ist oder Stress, desto wichtiger ist die Ruhe.
Auf jeden Fall. Das hat sich
immer bewährt.
Deswegen deswegen glaube ich auch jedem, du hast jetzt so das Extrembeispiel gebracht, von wegen im Affekt auf den Partner einstechen oder so, das ist ja wirklich eine Sache von Minuten, Sekunden, Minuten, dass derjenige dann da sitzt und das wollte ich gar nicht. Mhm. Also genau das ist ja dieses eine Hi und dann wieder zack, nächste, also diese extremen Ausschläge, sage ich jetzt mal. Definitiv glaube ich jedem sofort, wenn er denn da auf Knien liegt und Mensch, was habe ich getan? Gar keine Frage. Und wenn wir jetzt von dem auch Extremsituationen und Übungen, so wie du vorhin gesagt hast, wenn bei euch in der Schule da der Alarm losgeht, das kennen wir ja alle aus der Schule, dass da mal, ach toll, der eine freut sich, oh cool, die Stunde ist noch nicht ganz rum, ich kann noch mal runtergehen, so weißt du, so nach dem Motto. Und der andere sagt sich, oh Mann, läuft gerade so gut, weißt du, so, also ist auch ganz klar. Ich gucke ganz gerne eine Serie mit meiner Frau von einem YouTube-Star, Fritz Meinecke. Da gibt es gerade jetzt in einem Sender, wo wir sind, eine Serie, da ist er so ein Abenteurer durch und durch. Und der macht alle möglichen Extremsituationen, nimmt das auf und macht und tut. Und der hat jetzt eine Serie gehabt, wo er in einer dieser Folgen die Big Five in Afrika vor die Linse bekommen wollte, hat dafür, damit er das überhaupt erstmal schafft, eine viertägige Ausbildung zu einem Ranger gemacht. Wirklich in Afrika bei Rangern, die da jahrzehntelang aktiv sind. Und die haben natürlich gesagt, ach, ob die das überhaupt hinkriegen und alles. Und dann gab es wirklich Situationen, denk dran, wenn du jetzt demnächst in, keine Ahnung, 20 Meter Entfernung vor so einem Löwen stehst, halte still. Dieses musst du dir bildlich vorstellen. Du siehst ein Tier, was, wenn es sich aufrichtet, größer ist als du. Und du weißt ganz genau, das ist ein gefährliches Tier. Und dieses gefährliche Tier, wenn du wegrennst, ist jede Bewegung wegrennen, du bist ein Opfer. Du bist mein Fressen. Weil nur Beute, so haben die Ranger das betitelt, nur Beute rennt weg. Und das weiß dieses Tier. Und wenn du das jetzt mal metaphertechnisch rüberziehst, das ist mit der Angst nicht anders. Wenn du davor wegläufst vor der Situation, hast du sie im Endeffekt schon verloren. Und das ist genau dieses Ding, das frisst dich dann auf, wie der Löwe, die dich dann auffuttert und sagt, das ist die Beute, frisst dich die Angst genauso auf. Und ich finde das total klasse, wenn so ein Ranger, der jahrzehntelange Erfahrung hat, es für ihn, ich will nicht sagen leicht fällt, der weiß genauso, wie brenzlig die Situation ist, aber er schafft es leichter, ruhig zu bleiben, nicht hektisch und weiß ich nicht was wegzurennen. Und die anderen, die das eben noch nicht kannten, die haben im Vorfeld schon, ob ich das schaffe. Und genau das ist es eben, das Praktische in Gefahrensituationen, in Angstsituationen und brechen was mal runter in ganz normalen, einfachen Situationen. Dein Kind macht etwas, wo du erstmal, was jetzt? Und nichts anderes. Das gehört sich so komisch an den Vergleich, aber es ist nichts anderes. Im Jetzt.
Na, es passt sehr gut und vor allem. Es gibt ja auch noch die zweite Variante, Also eigentlich gibt es ja drei, in einer Stadt, man läuft davon.
Genau.
Und beim Löwen würden natürlich alle davonlaufen wollen. Aber was ja als Eltern viel häufiger passiert, ist die dritte Variante, der Angriff.
Mhm.
Das heißt, wenn du sozusagen wenn du fühlst dich in der Angst, und das ist ja auch das, was ich immer versuche, meinen Schülern zu sagen, wenn sie ganz fertig sind, wenn Lehrer aggressiv sind, oder ist im Prinzip dasselbe. Du hast ja Eltern und Lehrer, ist eine sehr ähnliche Geschichte, weil du ein Abhängigkeitsverhältnis hast. Mhm. Du fühlst dich dem gegenüber ausgeliefert, dem Erwachsenen, weil du bei Mama und Papa, du bist von ihnen total abhängig, vor allem als Kind. Ja? Sie sind für dich alles und sie sorgen für dich und sie geben dir dein Zuhause und sie sind deine ganze Welt. Und die Lehrer haben eine ähnliche Machtposition, weil sie ja über dein Weiterkommen und über dein Scheitern oder deinen Erfolg entscheiden können.
Damit schlagen wir aber auch schon wieder den Bogen zurück zum Anfang. Wenn du das auch als Lehrer aus der Liebe heraus machst,
ja.
Ganz klar.
Dann, deswegen sage ich ja zu den Schülern dann, wenn dann sowas passiert, dass Lehrer aggressiv werden, sie anschreien und so weiter oder ihnen drohen oder Eltern das machen, dass das ja eigentlich nichts anderes ist, als dass die Lehrer Angst haben. Und nicht vor ihnen als Person, weil sie sind ja keine Löwen, aber sie haben vor der Situation Angst. Wenn du jetzt sagst, du hast 25 Jugendliche, die du kontrollieren, wenn du diesen Anspruch stellst, ich muss 25 Jugendliche kontrollieren, das löst Angst aus. Selbst deswegen ist es ja so lustig. Ich meine, da kommen wir jetzt, dann spannen wir wieder den Bogen zu den Eltern. Ich meine, es ist auch beängstigend, ein, zwei Kinder kontrollieren zu wollen, weil die auch nicht sich kontrollieren lassen und oder die Stresssituation, wenn du weißt, dass es schwierig ist, das ist nicht kontrollierbar, weil nichts im Leben kontrollierbar ist. Aber wir glauben immer wieder, als Erziehende, sage ich jetzt mal, Lehrer oder vor allem auch Eltern, dass wir sozusagen die Welt auf den Kopf stellen können, indem wir etwas, das nicht kontrollierbar ist, kontrollieren können. Weil wir auf einmal den Kniff heraus haben, jetzt auf einmal der Superpapa oder die Supermama sind, die jetzt auf einmal den Dreh heraus haben, wie sie ihre Kinder kontrollieren. Und natürlich könnte man jetzt mit Drohungen und so weiter arbeiten, und das haben wir eh schon alles durch. Wird auch nicht funktionieren, nicht bei jedem Kind. Ja? Und deswegen, und das ist ja das Arge, dass Eltern realisieren, dass sie dem Leben ausgeliefert sind, genauso wie ihre Kinder, und sie aber glauben, ich muss jetzt stellvertretend der Starke sein oder die Starke, die Kontrolle meinem Kind gegenüber zeigt. Sozusagen, ich bin der Beschützer oder ich bin die Beschützerin, ja, die Löwin, um das wieder hervorzupacken, das Bild. Und das kann nicht funktionieren. Und dann gehen sie natürlich in die Angst. Und eigentlich wollten sie die liebevollsten Eltern sein und wollten ihre Kinder nur beschützen, und auf einmal sind sie voll im Agro-Style drinnen und schreien ihre Kinder an, aus der ganzen Liebe heraus sozusagen. Und kippen aber in die Angst hinein.
Ja.
Und das ist natürlich schade, weil sie dann ihr Bewusstsein flöten geht und alles eigentlich den Bach runtergeht und die Beziehung beschädigt wird oder auch nicht. Aber trotzdem, es tut niemandem gut, ja? wenn man sich der Angst hingibt.
Und schon sind wir in der gleichen Situation wie vorhin bei dem Beispiel mit dem Abstechen. Es sind nur Sekunden oder Minuten danach, sagt jedes Elternteil, das wollte ich gar nicht.
Also, genau, tut mir leid. Es gibt Gott sei Dank viele Eltern, die sich heutzutage schon entschuldigen, das ist ja schon ein
Fortschritt. Ja, auf jeden Fall.
Schwierig wird es nur, wenn du dich immer wieder entschuldigen musst.
So, genau.
Quasi. Jetzt habe ich schon wieder die Nerven verloren, dann werden die Kinder irgendwann sagen, naja, es wäre schöner, wenn du dich nicht entschuldigst, sondern einfach dein Verhalten änderst.
Ja, was wir von den Kindern auch möchten. Wir möchten, wenn sie mal was machen, dass sie sich entschuldigen. Das ist ja auch nachvollziehbar. Das ist ja auch dieses Interagieren mit anderen in der Gesellschaft, eben sich klarzukommen. Und das mag so auch so blöd klingen, aber ich kenne es selber noch als Jugendlicher oder als kleiner Junge in der Schule oder beziehungsweise auch im Bus, in der S-Bahn, wenn ich mal aus Versehen jemanden angerempelt habe, was vorkommt in der S-Bahn, habe ich mich entschuldigt. Wie oft werde ich heutzutage angerempelt oder mir tritt einer auf den Fuß, die gucken dich noch nicht mal an. Also ich will ja nicht von jedem, dass er sich entschuldigt. Aber zumindest, ich habe es registriert, weißt du, das ist ja schon, wäre ja schon viel. Das ist irgendwo, ist das echt untergegangen. Das ist jetzt hier so ein blöder Appell irgendwie in diese Richtung. Aber es ist so eine Sache, also mir fehlt sowas, weil nur sowas ist dann wieder die Basis. Ich respektiere den anderen, ich akzeptiere ihn erstmal, ich sehe ihn erstmal, ich akzeptiere, dass auch der oder sie seine Grenzen hat, ist doch wohl ganz klar.
Und man muss einfach den Mut haben, in die Beziehung zu gehen.
Genau.
Das ist eine Sache, die wirklich viel Mut erfordert, dem Gegenüber in die Augen zu sehen und wirklich die Person zu sehen hinter der Fassade, hinter der Rolle.
Genau.
Einfach auch dieses Lebenswerte. Weil wenn du nämlich genau schaust, bei Kindern ist es eh so einfach, die sind einfach alle süß, ja, und alles so liebevoll. Also ich meine, das ist eine einfache Übung, vor allem bei Kleinkindern. Aber ja, auch bei Erwachsenen, bei vielen Falten und bei einem griesgrämigen Gesicht. Aber wenn du genau hinschaust, siehst du dieses Liebevolle. Ich finde, man kann das immer sehen. Man kann immer auch das sehen, was eigentlich nicht mit dem Auge sichtbar ist, was mit dem Herzen nur zu sehen ist.
Da sind wir wieder und beim Spirituellen. Wenn du nach dem Guten suchst, findest du es.
Ja, und ich glaube, wir sind alle liebenswert, selbst wenn das Gegenüber alles andere in seinem Verhalten zeigt. Und wenn wir dieses als Grundhaltung, dieses Bewusste haben, dann kommt das Liebevolle von allein. Weil es werden jetzt vielleicht viele sagen, ja, ich kann ja nicht in die ganze Welt reingehen und mir denken, oh, du bist so süß und du bist so liebevoll und so liebenswert und so weiter. Und der schnauzt mich sogar an und dann soll ich noch sagen, er ist so liebenswert. Was aber, glaube ich, wirklich anders ist und für jeden nachvollziehbar ist, wenn du dich auf dich selbst konzentrierst und versuchst, so bewusst wie möglich zu sein und dich immer wieder trainierst in diesem Moment sein, dann haben alle was davon. Und dann wird diese Liebe sich ganz von allein sozusagen zeigen. Und das ist das Schöne an dieser Geschichte, dass man sich jetzt nicht auf die Suche, so wie du dich nicht auf die Suche nach dem großen Glück machen musst, musst du dich nicht auf die Suche nach der großen Liebe machen. Du musst nur bei dir bleiben. Und das immer bei dem, wo du am Anfang warst, auch mit diesem, die Liebe zu sich selbst. Das heißt, wenn ich einfach bei mir bleiben kann und mich nicht von meinen Gedanken und von meinen Ängsten immer entführen lasse in irgendein Fantasieland, wo alles so schlimm ist, sondern einfach die Realität annehmen kann, wie sie ist, dann wird sich das Leben, die Liebe offenbaren, ohne dass ich etwas dazu tun muss.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist das Schöne. Das heißt, wir alle können das, ob wir Kinder haben oder nicht, aber gerade mit Eltern ist es so eine schöne Aufgabe, weil wir von den Kindern das eigentlich sehr schön lernen können. Beobachte Kinder, wie sie im Moment sind, wie bewusst sie sein können, wie sie sich verlieren können im Flow sozusagen, in einer positiven Art und Weise und total für sie Zeit keine Kategorie ist. Und das ist etwas, das man von Kindern super lernen kann, dieses Bewusste im Jetzt sein. Und das ist etwas, wo man sagt, beobachte einfach deine Kinder, wie sie sein können und dann lern von ihnen und nimm das an als Lektion. Das ist, und dann kommst du eh zur Liebe von allein.
Da bist du schon, wirklich fast schon ein geniales Schlusswort, weil genau darum geht's. Wir haben anfangs erwähnt, jeder hat im Normalfall am Anfang seines Lebens die Liebe gespürt und immer wieder auch versucht, in die Liebe zurückzukommen, wenn dann Papa oder Mama mal ein bisschen aggressiver waren oder so, weil das ist ja auch ein guter Part daran, dass die Kinder eben alles auf sich beziehen, weil sie nämlich dann auch sagen, aus mir heraus kommt die Liebe, bitte sei auch du lieb zu mir. Und bestes Beispiel von einem Kumpel von mir, von vor, keine Ahnung, wie viel Jahrzehnte das her ist, er sagte, er hat seinen Jungen nur einmal eine Ohrfeige gegeben und danach hat er auf einmal gehört und hat auf einmal ordentlich die Hausaufgaben gemacht, wo ich sage, ja, weil er Angst hatte, sich eine neue zu fangen. Das ging nichts mit, okay, Respekt und ich weiß, ich verstehe, ich mache jetzt, sondern es war eine Angst, sich nochmal eine zu fangen. Wobei wir wieder bei dem Zwischen hin und her sind, Liebe und Angst. Und das finde ich einfach so klasse. Die Basis ist die Liebe. Es beginnt im Normalfall auch mit der Liebe zwischen zwei Menschen, dass überhaupt ein Leben entsteht und dann die Liebe zu diesem Wesen, die Liebe, die dieses Wesen mir gegenüber preisgibt, raushaut im Übermaß. Und deswegen, wie du schon sagst, beobachtet eure Kinder, lernt von ihnen, lernt vielleicht wieder von ihnen oder das, was ihr verloren habt. Total genial. Also auch wieder mal ein Thema.
Entschuldigung, das Schöne ist, was du jetzt gerade genannt hast, das Wort Respekt. Und das ist das, was ja eigentlich alle Eltern haben wollen und alle Erziehungspersonen, der kommt dann, der ist dann da. Du brauchst weder für die Liebe noch für den Respekt was tun, außer liebevoll zu sein, also außer eigentlich da zu sein. Also die Präsenz ist es ja. Also eigentlich wollen wir alle nur da sein. Ja? Also oder die Menschen in unserer Umgebung, mit denen wir in Beziehung treten, wollen nichts anderes, als dass wir da sind. Mhm. Und wenn wir das schaffen, kommt die Liebe und die Präsenz von alleine und dann kommt die Liebe und der Respekt von allein, wollte ich sagen. Also das, was die Eltern so gerne haben, was auch dein Freund sich haben wollte mit der Ohrfeige, ist einfach der Respekt. Und der kommt aber sowas von zurück in einer Form, die wirklich bereichernd ist. Und ich kann dir nur sagen, wenn mich die Schüler fragen, warum ich noch in der Schule bin, sage ich ja, weil das so wunderschön ist bei euch. Es ist einfach unglaublich. Ja?
Das schüttelt den Kopf, oder?
Ja, weil die natürlich alle froh sind, wenn es draußen sind, das verstehe ich natürlich. Ja. Die wollen ihren Abschluss, die wollen endlich Ruhe haben von der Schule. Und ich sage aber, ich genieße jeden Moment mit euch. Ja. Und das ist einfach, weil ich auch so viel Respekt kriege, wo ich nichts dafür getan habe, außer da zu sein. Ja. Und das ist das Schöne. Und wir glauben oft als Eltern, wir müssen so viele Dinge tun, aber eigentlich ist das Wichtigste einfach da zu sein.
Das Schöne ist ja, weil du gerade sagtest, Respekt bekommst du, ohne was dafür zu tun. Du tust ja was dafür, aber, und das sehe ich in vielen Dingen, du tust es nicht, um den Respekt zu bekommen, sondern du tust es einfach aus dir heraus. Und dann ergibt sich, wie du schon sagst, der Respekt von alleine. Und das ist genauso in vielen anderen Themen. Du kannst Respekt nicht einfordern, jedenfalls nicht einen ehrlichen, von innen heraus existierenden Respekt. Und das ist ähnlich wie mit dem, du bist eine Autorität oder du bist autoritär. Das sind für mich Welten. Ja. Und genau das ist es eben. Du bist eine Autorität durch dein Sein, durch dein, und da ist auch dein Respekt logischerweise. Und diese Autorität und diesen Respekt verdienst du dir, nenne ich es jetzt mal, wie es ja auch im deutschen Wortsprachen benutzt wird, verdienst du dir durch dein Sein und nicht durch, weil du es haben möchtest. Das finde ich viel wichtiger. Passend, weil wir ja auch mehrfach hin und her gewandert sind zwischen Liebe und Angst, werde ich nächste Woche, das kann ich jetzt hier schon mal ankündigen, ein Gespräch veröffentlichen, was ich mit der Liuta hatte, Liuta Dienst, die ja auch Heilpraktiker, Psych und eine eigene Praxis hat und alles. Und wir haben das Gespräch geführt zum Thema Angst. Und da kommen viele Sachen, deswegen musste ich jetzt mehrfach dran denken, die wir jetzt eben gerade gesprochen haben. Die Aufnahme ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber das passt jetzt perfekt. Bedingungslose Liebe, vor allen Dingen beim Guido. Wir haben nochmal mehr oder weniger die Brücke geschlagen, auch ganz wichtig. Und dann nächste Woche ganz konkret zum Thema Angst mit Liuta. Das wird spannend für jeden da draußen. Wolfgang, vielen Dank wieder einmal. Freue mich jedes Mal, dich vor der Nase zu haben oder überhaupt im Austausch zu sein.
Ja, ich freue mich auch jedes Mal. Danke.
Ja, liebe Grüße nach Wien, nach Tulln genauer gesagt. Und bis demnächst.
Bis demnächst. Ciao.
Heute gibt es mal was ganz Besonderes. Ich hatte in mehreren Folgen, auch mit Wolfgang in anderen Gesprächen, das weiß ich, mal Dieter Lange erwähnt. Von Dieter Lange lese ich ein Buch und ich bin ein recht langsamer Leser und lese auch mehrere Bücher teilweise gleichzeitig. Und deswegen bin ich auch mit dem noch nicht ganz durch. Das Buch heißt Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Er geht an viele Sachen ein, auf viele Sachen ein. Und was es heute so besonders macht, ich lese jetzt etwas mehr als einen ganzen Kapitel, weil spannenderweise genau in diesem Kapitel geht ja auch auf das, was Wolfgang und ich heute haben, auf die bedingungslose Liebe ein. Und ich ersage euch auch da gleich vorneweg, als ich das gelesen habe, musste ich stocken, musste ich aufhören. Ich konnte nicht einfach weiterlesen, weil ich eben mich erkannt habe, weil ich erkannt habe, wie es in meiner Jugend war. Und ich habe vorhin schon erwähnt, dass ja meine Liebe, die ich von meinen Eltern, wie gesagt, vor allem meinem Vater bekommen habe, nicht unbedingt bedingungslos war. Lustigerweise, den zweiten Abschnitt dieses Kapitels habe ich genau an dem Tag, wo ich mit Wolfgang das Gespräch hatte, gerade Anfang dieser Woche, ja, danach in der S-Bahn gelesen. Total spannend. Also, ich lese jetzt mal den Abschnitt vor, den ich erwähnt habe. Und es ist auch ein komplett neues Kapitel in dem Buch. Überschrift: Erfolg macht traurig. Und als Untertitel: Warum noch nie jemand angekommen ist. Überschrift für diesen kleinen Abschnitt heißt: Da stelle ma uns erstmal ganz dumm. Was das heißt, wirst du gleich merken. Nicht wundern, wenn es jetzt ein bisschen mehr raschelt, weil immerhin muss ich ab und zu mal die Blätter umblättern, also die Seiten umblättern. Betrachten wir alles, was wir tun, als Spiel. Stellt sich die Frage, ob die Spiele ein Ziel haben. Im vorherigen Kapitel hatten wir bereits erwähnt, dass die eigentliche Chance eines Spiels darin besteht, zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Nach landläufiger Meinung sollte man in Spielen und zumal in den Spielen des Lebens, also etwas im Beruf oder Partnerschaft, jedoch auch nach Erfolg streben. Der Definition nach ist Erfolg erst einmal nichts anderes als das positive Resultat persönlichen Handelns, weshalb die meisten Menschen in ihm auch etwas durchaus Erstrebenswertes sehen. Ja, es gibt tatsächlich wenige Begriffe, die so eindeutig positiv besetzt sind wie Erfolg. Es wäre doch auch zu schön, wenn man es irgendwann geschafft hat, wenn all die Entbehrungen nicht umsonst gewesen wären und man einmal keine finanziellen Sorgen und eine funktionierende Partnerschaft hätte. Oder wenn man vielleicht sogar bekannt, ja berühmt würde, die Flut an Erfolgsbüchern, Seminaren und Vorträgen und auch die "So werde ich Sie erfolgreich" Angebote in meiner Branche scheinen die positiven Assoziationen noch zu belegen. Selten herrscht so sehr Einigkeit wie bei diesem Thema. Klärungsbedarf gibt es da keinen. Oder doch? Irgendwas kann ja schließlich nicht stimmen, wenn der Buchmarkt jedes Jahr mit neuen Büchern zum Thema Erfolg überschwemmt wird und damit deutlich wird, dass der Erfolg sich bei Menschen also scheinbar doch nicht wie gewohnt einstellt. Um uns auch hier von der herkömmlichen Sichtweise zu lösen und den Erfolgsbegriff einmal anders, nämlich aus neuer, persönlicher Perspektive zu sehen, gehen wir am besten nach der Methode des legendären Professor Bümmel aus dem Film Die Feuerzangenbowle vor. Lehrer Bümmel, der seinen Schülern Bau und Funktionen einer Dampfmaschine näher bringen will, fordert seine Jungs auf: Da stellen wir uns mal ganz dumm. Auch wir machen nichts anderes und fragen erst einmal völlig unbedarf: Wer genau will denn eigentlich Erfolg? Zunächst, so möchte man nach obiger Definition meinen, will jeder erfolgreich sein. Doch sobald wir etwas genauer hinschauen, fällt auf, dass wir es mit zwei verschiedenen Sorten nach Erfolg strebende Menschen zu tun haben. Da gibt es die, die Blut geleckt haben und den Hals nicht vollkriegen. Sie sausen auf der Überholspur des Erfolgs am Durchschnitt vorbei und schreien laut: Mehr, mehr, mehr. Und dann gibt es noch diejenigen, die ein Ziel besonders hartnäckig verfolgen, weil sie es am weitesten von ihm entfernt sind. So sucht Macht am dringlichsten, wer Ohnmacht spürt. Reichtum erträumen sich jene, die in Armut leben. Wir träumen ja auch nicht vom Ferrari, wenn wir ihn fahren. So gesehen suchen alle diejenigen Erfolg, die erfolglos sind. Provokant ausgedrückt: Alle Loser wollen Erfolg. Oder das, was sie sich in ihren heißesten Träumen darunter vorstellen. Wir streben halt immer nach dem, was wir nicht haben. Wie viele kleinwüchsige Männer strebten nach hohen und höchsten Ämtern. Sie sind Legende. Viele Mitarbeiter, Abteilungsleiter, ja Geschäftsführer würden nur für die Aussicht auf den nächsten erfolgreichen Karriereschritt so gut wie alles tun. Wie oft erinnerte uns ein Meeting an eine Art Bewerbungssteg? Wie oft singen Kollegen dem Chef jedes Lied vor, das er hören will, nur um irgendwann auf der Karriereleiter noch einmal weiterzukommen? Dass dieses Permanent-Casting nicht glücklich macht, ahnen die meisten in ihrem tiefsten Innern. Dennoch steigen nur die wenigsten aus. Im Karrierekarussell übersteigt die Zahl der Gescheiterten bei weitem die derjenigen, die das Rennen gemacht haben. Ein Tennisturnier mit 36 Teilnehmern zeigt 35 Verlierer. Stellen wir uns erneut ganz dumm und fragen diesmal warum. Warum suchen Menschen, ob nun die schon Erfolgreichen oder die noch Erfolglosen, nach Erfolg? Meine These dazu kennst du bereits aus dem dritten Kapitel. Sie lautet Mama bzw. Mama und Papa. Nach diesen herkömmlichen Sichtweisen steht Erfolg für uns zweifellos im Zusammenhang mit Glück, Zufriedenheit, Geborgenheit, Sicherheit und auch Wohlstand, Anerkennung, Bewunderung, ja sogar mit Liebe. Und schließlich mit Einfluss und Macht. Denn wer erfolgreich ist, der ist beliebt. Dem hört man zu. Für unseren Verstand lässt sich all dies wiederum zusammenfassen unter dem Stichwort Überleben. Dahinter steht jedoch noch eine zweite Wahrheit. Wir streben nach diesem Zustand, weil etwas in uns genau zu wissen scheint, dass Erfolg erstrebenswert ist. An eine sehr starke emotionale Ladung gekoppelt, tief in uns gespeichert. In unserer Kindheit haben zumindest die meisten von uns all die Dinge, die wir mit Erfolg assoziieren, Glück, Geborgenheit, Sicherheit, Liebe, Anerkennung, Bewunderung, schon einmal erlebt. Mama und Papa, unsere Eltern waren es nämlich, die uns als erste Personen Liebe und Anerkennung entgegengebracht haben. Das Besondere an ihrer Liebe, sie war absolut bedingungslos. Wir wurden geliebt um unser Selbst willen, allein durch unsere Geburt. Mit unserem Erscheinen in dieser Welt stellte sich unser erster Erfolg ein. Und zwar ohne, dass wir irgendetwas dafür getan hätten tun müssen. Großartig, was? Babys machen ihre Eltern glücklich. Zumindest hat es die Natur im Normalfall so eingerichtet. Kleine Kinder brauchen keine Bedingungen zu erfüllen, um geliebt zu werden. So wie sie sind, sind sie perfekt. Und genau das ist es ja, was wahre Liebe ausmacht. Doch sehr bald schon nach der Geburt eines Kindes beginnen Eltern mit einem nie enden wollenden Prozess, genannt Erziehung. Diese Erziehung, die die Kleinen vorbereiten soll auf das große Tauschgefäß des Lebens, dass man nur etwas erwarten darf, wenn man auch etwas leistet, ist von einer eindeutigen Wenn-Dann-Kausalität geprägt. Wenn du artig bist, wenn du dein Teller leer isst, wenn du gute Noten nach Hause bringst, wenn du tust, was ich dir sage, wenn du unseren Erwartungen entsprichst, dann haben wir dich lieb. Konsequenterweise entwickelt das Kind hier die Angst, die Eltern zu verärgern oder gar zu verlieren. Liebe und Angst zeigt sich hier als die beiden entscheidenden Wurzeln jeglicher Motivation. Leider machen sehr viele Kinder bereits in frühen Jahren die Erfahrung, dass die bedingungslose Liebe ihrer Eltern nach und nach dieser Wenn-Dann-Kausalität weicht. Man kann auch sagen, dass sie dieses Liebe-gegen-Leistungsprinzip mit der ersten elterlichen Liebe von Mama und Papa zu verwechseln beginnen. Und seither meinen sie, dass auch Liebe ihren Preis hat und versuchen den Verlust der bedingungslosen Elternliebe durch Leistung und Erfolgsmeldung zu kompensieren. Deshalb glauben sie auch, dass sie sich Erfolg wünschen, wenn sie sich eigentlich nach Liebe ihrer Kindheit zurücksehen. Hinter besagtem Wenn-Dann-Prinzip steht eine Übereinkunft, die bereits das gesellschaftliche Zusammenleben unserer Eltern- und Großelterngeneration geprägt hat und nach der auch wir erzogen wurden. Sie beruht auf dem Glauben, mit der Erfolgsstrategie bestens fürs Leben gerüstet zu sein. Diese Überzeugung ist uns allen bekannt. Sie lautet: Leiste was, dann hast du was, dann bist du was. Kurz, dann hast du Erfolg. Und dieser Deal ist es, der uns am Laufen hält, nach dem Prinzip Hoffnung. Hoffnung nämlich darauf, dass dieser Glaubenssatz sich bewahrheitet und unsere Sehnsucht nach der Liebe unserer Kindheit irgendwann noch einmal in Erfüllung geht. Wenn wir nur erfolgreich genug sind, dann. Leider hat man uns eines nicht verraten. Wie viel Erfolg braucht man, um glücklich zu sein? Und was passiert, wenn wir am vermeintlichen Ziel angekommen sind? Dann was? Als ein besonders eindrückliches und tragisches Beispiel eines Menschen, der sich auf sehr offensichtliche Weise nach bedingungsloser Liebe sehnt, ist mir der erfolgreiche Businessman und Gründer vom CNN, Ted Turner, in Erinnerung geblieben. Er wurde 1991 in den USA vom Time Magazine zum Man of the Year gekürt. Bei seiner Dankesrede hielt der gestandene Geschäftsmann das Magazin mit seinem Konterfei auf der Titelseite in die Kameras und brachte mit tränenerstickter Stimme nur einen Satz heraus. Reicht dir das, Daddy? Ja, krass, oder? Also ich bin auch zusammengezuckt, als ich das gelesen habe. Und ja, dass dieses immer wieder da rauskommt, diese Wenn-Dann-Kausalität ist total schön so zu beschreiben. Und auch das Wechselspiel zwischen Angst und Liebe, was Wolfgang vorhin erzählt hat, Knaller. Ich lese noch einen kleinen kurzen Abschnitt weiter vor. Dieter Lange geht nämlich im Folgenden darauf ein, was dann? Was ist, wenn du Erfolg hast? Und was ich noch hinzuwerfen möchte, ist Erziehung, Begleitung deiner Kinder hat nichts mit Erfolg zu tun. Es ist kein Prozess, der endet, selbst wenn die Kinder ausgezogen sind. Sie melden sich, hoffentlich. Ihr habt hoffentlich ein Verhältnis zueinander. Ja, und Erziehung oder Zusammenleben sollte gelingen. Es sollte ein beiderseitiges Gelingen sein. Es sollte von beiden Seiten als, ich habe es als schön empfunden, im Nachhinein gesehen werden. Und auch so wie eine Ausbildung, die irgendwann beendet ist. Ich lerne doch trotzdem weiter. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Führerschein. Erst richtig fahren lernen tust du in der Praxis. Immer wieder weiterfahren. Nicht nur in der Fahrschule. Und das Leben, wann ist das dann erreicht? Wann ist denn das erfolgreiche Leben erreicht? Das endet nie. Es ist ein ständiger Prozess. Dieser Abschnitt hier, und auch hier kommt Ted Turner nochmal drin vor, heißt Game Over. Das Beispiel zeigt, wie ambivalent unsere Sichtweise auf Erfolg ist, beziehungsweise was er unter bestimmten Umständen mit uns macht oder auch nicht mit uns macht. Denn wenn wir genauer hinschauen, sieht es ganz und gar nicht so aus, als mache Erfolg per se glücklich. Doch diese Einsicht fällt manchen schwer. Andere trifft sie wiederum schlagartig, meist wenn sie ihr vermeintliches größtes Ziel erreicht haben. Auf dem absoluten Gipfel angelangt, wird ihnen die Fallhöhe bewusst. Nehmen wir zum Beispiel Boris Becker, zum Zeitpunkt seines Karrierehöhepunkts mit seinem Sieg über Ivan Lendl bei den Australian Open in Melbourne 1991. Dieser beförderte ihn für 12 Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste. Damit hatte er alles erreicht, was man als Spitzensportler im Tennis erreichen konnte. War das nicht die Belohnung für all seine Entbehrungen, den Verzicht, die harte Arbeit? Musste dieser Moment nicht der glücklichste in seinem ganzen bisherigen Leben sein? Doch an diesem Tag erlebten die Menschen, die das spannende Match auf dem Bildschirm oder direkt auf dem Center Court verfolgt haben, keine geballte Bäckerfaust, keinen jubelnden Tennisstar. Stattdessen mussten sie mit ansehen, wie Becker nach dem letzten Punkt mit versteinertem Gesicht seinen Schläger fallen ließ und aus dem Stadion rannte. Später schilderte er, wie er am Ufer eines Kanals gesessen und geweint habe. Warum? Weil ihm klar wurde, dass er diesen Moment, diesen absoluten Gipfel seiner Karriere, nie wieder würde toppen können. Alles, was jetzt noch kommen würde, das wusste er auch, würde immer an diesem Tag gemessen werden. Von jetzt an konnte es für seine Karriere nur noch eine Richtung geben, Downhill. In der Kurzfassung heißt das für ihn Game Over. Ein ähnliches Szenario konnten Formel 1-Fans und Zuschauer erleben, als ein Journalist auf der legendären Pressekonferenz in Monza den Champion Michael Schumacher zurief: Das war jetzt Ihr 41. Grand Prix-Sieg, Mr. Schumacher. Genau so viele hatte bisher nur Ayrton Senna. Jetzt sind sie in ihrer Disziplin die Nummer 1 auf der Welt. Es stimmte. Die kühnsten Träume, die sich Klein Schumi auf der Kartbahn seiner Heimatstadt Kerpen je hätte ausmalen können, waren in Erfüllung gegangen. Er war der Alleinherrscher seiner Disziplin. Dennoch sahen wir auch an jenem Tag keine Bilder eines triumphierenden Superstars. Das Gegenteil war der Fall. Schumi, zwischen seinem Bruder Ralf und Mika Häkkinen sitzend, brach unter Weinkrämpfen zusammen. Für eine Viertelstunde bekam er kein Wort mehr heraus. Warum? Auch er wusste, er würde diesen Moment nie wieder erleben können. Und Ted Turner, der Man of the Year, der sein Leben lang versucht hat, Erfolge einzuheimsen, um seinen Vater glücklich zu machen, verkündete nach seinem legendären Reich dir das, Daddy, später noch einmal auf einer Pressekonferenz: Ladies and Gentlemen, Sie haben mich mit dieser Auszeichnung zweifelsfrei dem Höhepunkt meines Berufslebens zum traurigsten Menschen auf diesem Planeten gemacht. Denn erst heute wurde mir bewusst, dass ich 60 Jahre am Leben vorbeigelebt habe, nur um der zu sein, den mein Vater in mir sehen wollte. Mein Leben beginnt erst heute. Ich lasse diese paar Zeilen einfach mal wirken. Denk drüber nach. Was für ein schönes, was für ein wichtiges, was für ein gefühlvolles Thema. Auch Wolfgang und ich und auch Dieter Lange können nur anreißen, können nicht ermessen, wie du dich fühlst, können nicht ermessen, was du den nächsten Generationen weitergibst. Bedingungslose Liebe ist, wie Wolfgang schon sagt, wie ein weißer Schimmel. Es ist einfach zwingend. Liebe ohne bedingungslos ist keine Liebe. Ich hatte es schon angekündigt im Gespräch vorhin. Nächste Woche gibt es das Gespräch, was ich mit Liuta Dienst geführt habe. Und passend, wie schon gesagt, zum Thema Angst. Auch da wirst du wieder ein paar Dinge erfahren, auch von mir, die du noch nicht wusstest. Solltest du bis dahin zu mir Kontakt aufnehmen wollen, bitte gern, liebend gern. Ich bin für dich da, Family Flow ist für dich da. Entweder schickst du mir eine Mail, podcast@familyflowcoaching.de, oder du gehst auf den Calendly-Link in den Shownotes und wir reden miteinander. Ich freue mich auf dich, dein Cola. Jungs, was war das gerade?
Familyflow, der Podcast.